diese Frau, Xantippe, die war wohl sehr biestig. Also sie hat ihm mehrmals Eimer mit Wasser über den Kopf geschüttet. Auf dem Marktplatz, wenn Sokrates am Reden war, soll sie gekommen sein, hat ihn den Mantel vom Körper gezogen. Die Freunde von Sokrates haben gesagt, die Xantippe wäre die schrecklichste Frau, die je gelebt hat und die je leben wird. Der Sokrates selber, der konnte das bisschen gefasster sagen, der hat gesagt, wer mit so einer widerspenstigen Frau umgehen kann, der kann auch mit allem anderen fertig werden. Aber ganz so leicht ist es ihm wohl doch nicht gefallen, weil er war selten zu Hause, weil er immer auf der Straße war und philosophiert hat. Es war ihm zu Hause wohl dann doch nicht so ganz angenehm. Die Ehe im Falle des Sokrates glich manchmal mehr wie einem Schlachtfeld, als dem, wie man sich vielleicht Ehe vorstellt. Heute ist das Thema Ehescheidung, Wesen der Ehe. Wer nicht verheiratet ist, höre einfach trotzdem gut zu. Vielleicht kennt ihr Menschen, euer Umfeld, die in so einer Situation stecken, also verheiratet sind oder geschieden sind. Vielleicht werdet ihr selber mal heiraten. Also man kennt die Situation, von daher lohnt es sich trotzdem, auch gedanklich dabei zu bleiben. Eins muss ich noch dazu sagen, eigentlich müsste hier in Ritterrüstung stehen. Wer über dieses Thema spricht, macht sich sehr angreifbar, weil du hast vielleicht eine andere Position als ich. Das mag dir gegönnt sein, ich werde jetzt trotzdem mal meine Position erklären wollen, von der ich denke, dass sie dir von Jesus nahe kommt. Wenn du eine andere Überzeugung hast, sei deiner Überzeugung gewiss, wenn du sie verteidigen kannst und auch selber leben kannst. Das kommt dazu. Auf jeden Fall, wenn man über das Thema redet, also Jesus redet über den Bestand der Ehe und das Problem der Scheidung, muss man sich klar machen, dass das mit etwas ist, was sehr dramatisch ist. Also Klaus Herr, das war jemand, der sich mit der Thematik mal befasst hat, hat gesagt, neben Tod und Krankheit ist Ehescheidung mit das schlimmste Debakel in der Biografie eines Menschen. Also was Menschen eben sehr erschüttern und kaputt machen kann. Man könnte es auch mit dem Bild eines Kindes deutlich machen, dass die Scheidung ihrer Eltern so kommentiert hat, Papa, Mama, Haus ist kaputt, Beziehung zerstört. Das macht so ein bisschen, finde ich, Lea hat das so schön erzählt von einem Kind, das mit 9 Jahren fragt, hast du Jesus in deinem Herzen? Hier sieht man, wie Kinder eben diese Situation erleben und darunter auch leiden. Also wenn ich über das Thema heute Morgen spreche, möchte ich vorwegsetzen, was Jesus zu diesem Thema zu sagen hat, ist erstmal gut. Und das sollen wir hoffentlich und können das auch so hören. Matthäus 5, wir lesen einmal den Text. Die Verse 31 und 32. Jesus setzt sich ja auseinander mit dem, was die Pharisäer, die Schriftgelehrten lehren, wie sie das Gesetz verstanden haben, und er gibt ihm die richtige Bedeutung, indem er es oft viel enger fasst, als die Pharisäer das gesehen haben. Also die Pharisäer haben das so überliefert, es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, soll ihr einen Scheidebrief geben. Und jetzt kommt, wie Jesus das versteht. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Also ganz wichtig, das möchte ich noch voraussetzen, wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen, Jesus spricht nicht zu betroffenen Menschen, die gerade so eine Situation erlebt haben. Sondern er spricht in eine Situation, wo die Schriftgelehrten etwas sagen, wo Jesus anderer Meinung ist. Den Schriftgelehrten geht es um Gründe, warum man sich trennen darf. Und Jesus möchte betonen, warum es sich lohnt, in der Ehe zu kämpfen, dran zu bleiben. Also die Ausgangsvorstellung ist verschieden. Jesus geht es erstmal um die Erhaltung der Ehe. Und jetzt wollen wir das uns mit 3 Gedanken einmal anschauen. Wichtig ist, man beginnt mit dem Wesen der Ehe. Um zu verstehen, was das Wesen der Ehe ist, muss man verstehen, was Ehe manchmal schwer macht und wie das Wesen der Ehe heute gesehen wird. Also das Erste, was die Ehe heute erschwert, ist, dass Ehe ein umkämpftes Gebiet ist. Also in der Ehe wird gekämpft. Dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das sind Holzpantinen. In Französisch hießen die früher Sabots. Und in der Französischen Revolution haben Arbeiter gestreikt gegen die Arbeitsbedingungen und haben ihre Holzpantinen, die Sabots, in die Maschinen geworfen, um die Maschinen kaputt zu machen, zu blockieren. Daher kommt unser Wort Sabotage, also etwas aufhalten, zerstören. Und es gibt jemand, der möchte, dass Ehen kaputt gehen, das ist der Widersacher Gottes, der Teufel, der will Ehe sabotieren, der will, dass Menschen eben nicht mehr miteinander reden, dass sie auseinandergehen, der Interesse daran hat, das, was gut ist, kaputt zu machen. Also das macht Ehe schwer, dass es jemand gibt, der nicht möchte, dass Ehe gelingt. Ein zweites, was eben dazu kommt, das kommt gleich, ich habe nur dahin geguckt, Entschuldigung, das war mein Problem. Dass Ehe bedeutet, dass zwei Menschen zusammenkommen, die eben durch die Sünde gebrochen sind. Jemand hat das mal gesagt, wenn zwei Menschen heiratet, bedeutet das Double Trouble unter einem Dach. Also zwei Menschen kommen zusammen, die eben durch die Sünde, Luther hat mal gesagt, die Sünde hat den Menschen in sich verkrümmt. Der Mensch ist auf sich fixiert und deshalb kann ich den anderen manchmal nicht so richtig sehen oder achten, weil ich mich um mich selber drehe, weil ich mir selber wichtig bin. Und jetzt in der Ehe zwei von dieser Sorte. Jemand, der nicht Christ ist, der hat das einfach mal so formuliert, der hat gesagt, Menschen sind im Allgemeinen entweder Nichtsnutze oder Neurotiker. Und jetzt ist schwierig, sich vorzustellen, dass sie plötzlich Engel werden, wenn die zusammen sind. So kann man es auch sehen. Aber Menschen sind Sünder, bleiben begnadigte Sünder und werden das auch in der Ehe sein, bringen das Kreisen um sich selber mit. Das macht es auch schwer. Also warum sollte eine Ehe einfach sein, wenn meine Ehefrau, wenn wir um uns selber erstmal kreisen, wenn wir in uns gefangen sind? Das ist dann sehr schwierig, manchmal den Schritt von mir wegzumachen auf den anderen zu. Ein drittes, was Ehe auch schwer macht, ist, dass Ehe überfrachtet ist oder wurde mit Erwartungen, was man in der Ehe erwarten kann. Also Timothy Keller, der hat mal ein Buch geschrieben über Ehe, der schreibt das sehr schön, dass er sagt, es gibt eine Verlagerung der Ehe, also in der Ehe. Er hat gesagt, früher, vor mehreren Jahren war es so, von einer Ehe habe ich erwartet, Liebe, Geborgenheit und Sicherheit. Und er hat gesagt, für die anderen Dinge, die großen Dinge meines Lebens, für den Sinn des Lebens, für die Werte, für das Hoffnung, die bleibt nach dem Tod, war Gott zuständig. Und er hat gesagt, das Problem der heutigen Gesellschaft ist, dass für viele Menschen Gott keine Größe mehr ist. Also diese Frage Werte, Identität, Hoffnung, kann ich an Gott nicht mehr festmachen. Und dann sagt er, das Problem ist, dass manche Menschen das in ihre Ehe verlagert haben. Sie erwarten vom Ehepartner etwas, was nur Gott geben kann. Dass der Ehepartner mir meine Identität gibt, dass er mir Hoffnung gibt in einem Maße, was kein Mensch erfüllen kann. Ich habe gesagt, das macht Ehe auch schwierig. Ihr erlebt das, wenn man so Anzeigen liest, manchmal hat den Eindruck, Menschen suchen auch nur noch ideale Menschen. Da ich aber gesagt habe, und die Bibel das auch, denke ich, so sagt, dass wir Sünder sind und auch begnadigte Sünder mit Christus bleiben, es gibt keine perfekten Menschen. Claudia Filker, die hat einmal in dieser Thematik gesagt, es ist traurig, dass manche Menschen lieber ihren Partner ausmustern, als ihre falschen Vorstellungen und Erwartungen über Bord zu werfen. Also das sollte uns auch zu denken geben, sind meine Erwartungen, erwarte ich von dem Menschen etwas, was er gar nicht geben kann. Wisst ihr, Ehe ist eine Erfindung Gottes und es ist etwas Gutes. Und wenn Gott etwas Gutes macht, dann ordnet er das auch, dann gibt er einen Rahmen vor, in dem Ehe gelebt werden soll. Im Schöpfungsbericht heißt es also, es ist auch, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Da gibt Gott so eine Ordnung vor, da ist die Rede davon, dass Mann und Frau zusammengehören, das soll eine Beziehung sein auf Lebenszeit. Da ist die Rede davon, dass der Mann seine Eltern verlassen soll, um deutlich zu machen, ich gründe jetzt eine neue Familie, ich habe eine neue Verantwortung, mein Ehepartner kommt sozusagen noch vor meinen Eltern, ich trete heraus, also nicht, dass die nicht mehr zählen, aber ich habe jetzt eine eigene Familie gegründet. Im Eheverständnis der Bibel war klar, dass das nicht im Geheimen geschieht, das war ein öffentlicher Akt. Man hat das öffentlich deutlich gemacht, man hat die Braut nach Hause geholt, um deutlich zu machen, wir gehören jetzt zusammen, also eine öffentliche Zeremonie. Und das Interessante am Wesen der Ehe ist, dass es steht, sie werden ein Fleisch. Wisst ihr, manches kann der Mensch machen, muss er machen, seinen Eltern verlassen, seiner Frau anhangen. Aber das Fleischsein, das ist etwas, was Gott an den Menschen wirkt. Der bindet die auf eine Art und Weise zusammen, wie Menschen das eigentlich nicht tun können. Es wird etwas Neues, etwas anderes. Und das ist ganz wichtig, dass die Bibel Ehe als Bund versteht, als etwas Bleibendes, Wichtiges, als etwas, was eben die Menschen anderes abschließen als ein Ehepaar, die mal gesagt haben, bei der Trauung wollen ja manche Leute heute ihr Ehegelübde selber schreiben. Wer bei mir sich trauen lässt, darf das auch, aber ich gucke eben drüber, ob das Wichtige drin ist. Die haben nur geschrieben in ihrem Ehegelübde, ich liebe dich und ich möchte mit dir zusammenleben. Das klingt nett, aber die haben nur ihre gegenwärtige Liebe beschrieben. Ich liebe dich, möchte mit dir zusammenleben. Das ist nicht das Verständnis der Ehe der Bibel. Die Bibel, wenn die über Ehe spricht, spricht sie von einem Versprechen, dass ich vor dem Ehepartner eingehe, vor der Gemeinde, vor den Menschen, die bei der Hochzeit sind und auch vor allem vertikal auch vor Gott gebe, dass ich mich bemühe mit all meinen Kräften, bis dass der Tod uns scheidet, in der Ehe zu bleiben und für die Ehe zu kämpfen. Also das Ehegelübde der Bibel ist nicht eine Beschreibung der gegenwärtigen Liebe, so wichtig die ist, sondern sagt, ich werde auch für unsere Ehe kämpfen, wenn die Gefühle mal vielleicht nachgelassen haben, wenn es schwierig wird. Auch dann werde ich dranbleiben. Darum sagt Jesus an einer anderen Stelle, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also er spricht davon, dieser Bundesgedanke, etwas Bleibendes, Andauerndes. Und das ist für Menschen, die Christen sind, wichtig. Wenn wir ein Eheversprechen geben, dann ist das nicht Konsum, nicht solange es gut geht, solange du und ich was voneinander haben, das wäre Konsum, sondern ich habe es vor dir und vor Gott versprochen, das ist ein Bundesgedanke. Und das ist ein Schutz, den wir Christen haben, damit man nicht vorschnell die Flinte ins Korn wirft, das Handtuch wirft, auseinandergeht. Timothy Keller gebraucht auch ein Bild, man kann es schlecht erkennen, aber ich erkläre euch, damit ihr wisst, was ihr eigentlich seht. Das unterstreicht die Notwendigkeit mit dem Beamer, ich habe es mal geschrieben. Man kann vielleicht erkennen, das ist der Odysseus, der am Mast gebunden ist, wer die griechische Sage kennt, der weiß, der muss zur Insel der Sirenen und die reißen die Seeleute in den Untergang. Und er lässt seinen Seeleuten die Ohren mit Wachs verstopfen, sich selber lässt er an den Mast binden und sagt, egal was ich rufe, ihr hört ja sowieso nichts wegen dem Wachs, aber bindet mich auf keinen Fall los. Und jetzt sagt der Timothy Keller, das Ehegelübnis, der Bund vor Gott, ist wie das Binden an einen Mast. Also nicht, dass man in der Ehe gefesselt ist, ich trage die Fessel, wenn auch golden, das meint er nicht, sondern er meint, ich bin gebunden an mein Eheversprechen wie an einen Mast und wenn Sirenen mir ins Ohr pfeifen, lass die Ehe bleiben, es lohnt sich nicht, oder diese Frau oder dieser Mann, das wäre viel einfacher für dich, dieses Gebundensein, dass ich sage, ich bin diesen Bund eingegangen vor Gott, ist ein Schutz und soll ein Schutz sein. Der hält mich sozusagen fest, bis ich wieder klar denken kann, weil manchmal sind wir auch impulsiv und entscheiden Dinge, die falsch sind. Also so denkt sich Gott Ehe als etwas Bleibendes, ein Bund. Jetzt kommen wir zu der zweiten Frage, über die Jesus eigentlich spricht, aber das muss ich vorweg schicken, um deutlich zu werden, wie er sich jetzt von den Schriftgelehrten distanziert oder die Sache anders bewertet. Das zweite also, was ist jetzt mit Scheidung und Wiederheirat? Ich muss dazu sagen, es gibt auch in evangelikalen Kreisen dazu, habe ich schon angedeutet, sehr verschiedene Positionen. Das erste, das ist so ein bisschen katholisch, aber es gibt auch manche im evangelikalen Bereich, die glauben, es gibt letztlich keine Scheidung, weil was Gott zusammengefügt hat, soll und kann der Mensch nicht scheiden. Wenn man es nicht scheiden kann und man scheidet sich trotzdem, ist man immer noch verheiratet und deshalb darf man auch nicht heiraten. Also diese Position ist, man kann nicht auflösen, was Gott geschaffen hat. Das ist eine der Positionen. Die nächste Position ist Scheidung, Wiederheirat nach Ehebruch oder Verlassenwerden, dass manche sagen, diese ganze Thematik hängt davon ab, ob du der Aktive, der Schuldige bist oder nicht. Wenn du erlebt hast, dass dein Ehepartner dich betrogen hat und hat dich verlassen, dann darfst du dich scheiden lassen, obwohl das wird der andere vielleicht auch tun, aber du darfst dich ja auch wieder heiraten, weil du unschuldig bist. Da ist die Frage der Schuld entscheidend, dass manche eben sagen, das liegt dann daran, wer sozusagen schuld daran war, dass die Ehe zerbrochen ist. Das ist die dritte Position, Scheidung als Notordnung, Wiederverheiratung oder Wiederheirat nach Vergebung, dass manche sagen, Gott hatte sich anderes gedacht, aber es ist eben eine Not. In dieser Not gibt es manchmal keine andere Möglichkeit, als manchmal kommt man an einen Punkt, wo es nicht weitergeht, dann darf man sich scheiden lassen. Und wenn man Vergebung vor Gott gesucht hat, darf man sich auch wieder verheiraten. Eine letzte Position. Es gibt auch sowas wie ergebnisoffene Seelsorge, die einfach das Zerrüttungsprinzip, das ist ein bisschen einfacher, wenn es eben nicht mehr funktioniert und man einiges versucht hat, es geht nicht mehr, geht auseinander, dann dürft ihr euch auch wieder verheiraten. Also diese Position gibt es so im Groben, wenn wir heute über diese Thematik sprechen. Jetzt sage ich nochmal vorsichtig, welche Position ihr einnehmt. Manche Menschen möchten gerne schwarz-weiß haben, das ist immer einfacher, wenn es eng ist, weiß ich, was ich tun kann, was ich nicht tun kann. Wer schwarz-weiß haben will, muss aber auch bereit sein, wenn er selbst in so einer Position ist, die er vertreten hat, dann auch so dazu zu stehen, falls es ihn selber treffen sollte. Dann ist nämlich interessant, dass manche Leute, die vielleicht eine sehr enge Meinung haben wie hier, plötzlich sagen, in meinem Fall aber, und dann eben begründen, warum es in ihrem Fall anders ist als bei den anderen Menschen. Das muss man fairerweise sagen. Jesus, in der Auseinandersetzung spricht er über die Schriftgelehrten, die eben sagen, im Alten Testament, in 5. Mose 24, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, da steht eben, wenn ein Mann an seiner Frau etwas Anstößiges findet, wenn sie keine Gnade mehr findet vor seinen Augen, dann soll er sie entlassen und ihr einen Scheidebrief geben. Und die Pharisäer sagen sozusagen, es ist einfach normal, unter manchen Umständen muss man das tun, weil es nicht anderes geht. So, das war ihre Überzeugung. Und zur Zeit Jesu gab es zwei verschiedene Schulen von Rabbinern. Es gab einen Rabbi, der hieß Schamai. Der Schamai war sehr streng, der hat gesagt, man darf seine Frau dann wirklich verlassen, wenn etwas Anstößiges, etwas Schlimmes passiert ist, etwas Unziemliches, Unanständiges. Und jetzt gab es die andere Schule, das war die Schule von Hillel. Und in diese Beziehung, in diesen Kontext spricht Jesus, die Schule von Hillel, die gesagt hat, was anstößig ist, liegt ganz im Ermessen des Mannes. Also anstößig war für manche Rabbiner schon, die Frau hat das Essen versalzen. Die Frau hat nach 10 Jahren noch keine Kinder zur Welt gebracht. Dann durfte ein Mann sich trennen. Die Frau litt unter starkem Schweißgeruch oder Mundgeruch. Dann konnte der Mann sagen, das ist anstößig, ich lasse mich trennen. Also eigentlich muss der Mann nur etwas suchen. Man könnte das mit den Pueblo-Indianern vergleichen. Bei denen war es so, wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheiden lassen wollte, musste sie nur nachts die Mokassin von dem Mann vor die Tür stellen, dann wusste er Bescheid, Ehe ist vorbei. Also in diesem Kontext spricht Jesus, dass manche Pharisäer gesagt haben, es reicht, meiner Frau einen Scheidebrief zu geben und was unanstößig ist, entscheide ich. Und ihr könnt euch vorstellen, welche Schule Männer bevorzugt haben. Die enge oder die weite? Was meint ihr? Natürlich, die Männer haben dann die Schule genommen, die ihnen alle Möglichkeiten gelassen hatte. Und viele Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Jesu hatten diese Position. Wie ist jetzt Jesu Einstellung zur Ehe? Jetzt schauen wir nochmal zurück. Jesus sagt, ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht. Wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Also nochmal, Jesus geht es jetzt nicht um Gründe, wann ein Mann sich trennen darf, sondern eigentlich möchte Jesus sagen, versucht eurem Ehepartner treu zu sein, für die Ehe zu kämpfen, einzutreten. Er sagt hier, Ehe ist nichts Beliebiges, sondern Ehe ist eigentlich etwas Bleibendes. Diese Einheit soll der Mensch eigentlich nicht zerstören. Und er sagt, er ruft auf, einander zu lieben, einander zu vergeben, Frieden zu stiften. Chrysostomus, der Kirchenvater, hat einmal gesagt, dass er in der Bergpredigt steht und die Rede an die Jünger ist, wenn man die Seligpreisung liest, wie Jesus seine Nachfolger beschreibt, hat Chrysostomus gesagt, wer sanftmütig ist, wer friedfertig ist, wer arm im Geiste ist, also nicht dumm, sondern geistlich arm, der weiß, dass er vor Gott nichts zu bringen hat. Wer barmherzig ist, wie sollte so jemand dazu kommen, seine Frau zu entlassen? Und er hat gesagt, wer unter anderem Frieden stiftet, wie wird der mit seiner eigenen Frau in Zwietracht leben? Also Jesus, wie er es in der Bergpredigt immer macht, stellt einen hohen Anspruch in den Raum. Er sagt, eigentlich sollte das nicht geschehen. Er malt sozusagen das Ideal vor unsere Augen. Und wenn man das Ideal sieht und gescheitert ist, dann muss man einfach auch erkennen, dass man an einem Punkt schuldig geworden ist, einen tragischen Niedergang erlebt hat, dass man vielleicht Gottes Gebot nicht leben konnte. Ich werde gleich noch darüber sprechen, dass ich der Meinung bin, dass man trotzdem dann anders damit umgehen kann, als manche das verstehen. Aber es kommt gleich. Jesus nennt eine Ausnahme. Er sagt, es sei denn, wegen Ehebruchs kann man sich scheiden lassen. Aber selbst wenn man Ehebruch erlebt hat, heißt das nicht, dass man sich trennen lassen muss. Es gibt auch Ehepaare, die das erlebt haben und füreinander gekämpft haben und beieinander bleiben konnten, weil sie sich vergeben konnten und Dinge sich geändert haben. Die Frage ist, gibt es jetzt nur eine Ausnahme, die Jesus hier genannt hat, also nur wegen Ehebruchs? Interessant ist, dass Paulus im Privilegium Paulinum, so nennt sich das, noch eine andere Ausnahme bietet im Missionskontext. Wenn wir lesen, da schreibt er, wenn aber der ungläubige Teil auf Trennung besteht, gebt ihn frei. In diesem Fall ist der christliche Teil, Mann oder Frau, nicht an die Ehe gebunden. Also Paulus weitet das aus. Er sagt nicht nur Ehebruch, sondern auch, wenn einer eben Christ geworden ist und der andere nicht, gibt es das. Das, also die Position. Was bedeutet das für uns? Wie verstehe ich es jetzt? Ihr dürft gerne anderer Meinung sein. Wenn ihr einmal weitermacht. Ich bin der Überzeugung, es gibt auch Herzenshärte unter Christen. Es gibt nämlich eine Notordnung. Jesus bezieht sich nochmal drauf, Matthäus 19. Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzenshärte wegen. Von Anfang aber ist es nicht so gewesen. Und Jesus sagt, eigentlich sollte es auch nicht so sein. Aber er sagt, auch Christen haben manchmal ein hartes Herz. Auch Christen erleben es manchmal trotz aller Mühe und Anstrengung, dass sie unter Umständen scheitern und dass sich manches nicht mehr ordnen lässt. Deshalb ist meine Position, dass Scheidung als Notordnung bis heute sozusagen gültig ist, dass Jesus nicht diese Notordnung abschaffen wollte, sondern den Missbrauch, dass Menschen eben vorschnell gesagt haben, egal welchen Grund, ich gebe auf, sondern eine Notordnung bedeutet, diese Ordnung ist selbst eine Not. Das ist nicht die von Gott gewollte, das ist selbst eine Not, aber sie ordnet die Not, die sonst entstehen würde. Denn damals war es so, wenn man eine Frau entlassen hat und sich von ihr geschieden hat und die hätte nicht mehr heiraten dürfen, dann wäre die untergegangen. Die musste im Prinzip wieder heiraten, um überhaupt überleben zu können oder gucken, wo sie bleibt. Also so eine Notordnung ist eine Not, um eine schlimmere Not zu verhindern. Es ist ein Zugeständnis an die menschliche Schwachheit. Scheidung, Wiederheirat ist letztlich eine Notlösung, keine wertfreie Option. Also es ist nicht so, wenn ich das erlebt habe, dass ich sagen kann, da bin ich jetzt ganz unbeschadet durchgekommen. Ich bin der Überzeugung, wer es erlebt, ohne das jetzt negativ werten zu wollen, wer sowas erlebt hat, ist schuldig geworden am anderen, an sich selber, an den Kindern, an und dafür kann man vielleicht auch gar nicht so viel, wie man sich manchmal denkt. Aber was Jesus eben sagen will, das will ich nochmal betonen, Scheidung sollte nicht eine einfache Lösung sein. Er sagt nicht, das sollte die erste Option sein, die zweite, die dritte oder die vierte. Sagt, eigentlich soll man so lange wie möglich dafür kämpfen, dass eine Ehe gelingt. Und das erlebe ich schon, dass ich den Eindruck habe, dass wir Christen manchmal zu schnell vielleicht aufgeben. Manchmal. Aber vielleicht ist es wirklich auch manchmal unumgänglich. Wir sind manchmal auch blauäugig und sagen, jemand muss in der Ehe eben kämpfen um jeden Preis. Der Preis kann aber sehr hoch sein. Jürgen Willi, Therapeut, der hat einmal das so beschrieben, das finde ich sehr hilfreich, das zu sehen. Er hat gesagt, wenn durch die Fortsetzung des Zusammenlebens, also wenn die Fortsetzung des Zusammenlebens nicht mehr vereinbar scheint, mit der Erhaltung von Selbstachtung, wenn man den Eindruck hat, in dieser Partnerschaft nicht mehr atmen zu können und als Person abzusterben oder zerstört zu werden, dann kann die Auflösung der Beziehung ein Akt des Überlebens sein. Und das stimmt. Ich kann schlecht jemand raten, du musst in der Ehe bleiben, wenn diese Person in der Ehe kaputt geht, zerstört wird. Wenn vielleicht jemand Alkoholiker ist, die alles kaputt macht, wenn man geschlagen wird und dass man dann eben christlich sagt, du darfst dich nicht trennen, es steht so in der Bibel und dieser Mensch kaputt geht, das hat Jesus aus meiner Überzeugung nicht gemeint. Ihr dürft gerne andere Positionen haben. Ich möchte jetzt aber noch mal einen letzten Punkt kurz anhängen. Was können jetzige oder künftige Ehepaare tun? Ich habe euch ein kurzes Video mitgebracht von einem Ehepaar, das über 70 Jahre verheiratet ist. Die geben uns jetzt Tipps für eine glückliche lange Ehe. Die Experten sind meistens die, die man fragen kann, wenn ihr das einmal einblendet.
5 Tipps für eine glückliche lange Ehe.
Wie lange sind wir jetzt verheiratet?
78 Jahre.
Wie viel?
78.
78 Jahre? Kann mir gar nicht vorstellen.
Ich mochte ihn erst ja gar nicht. Aber Liebe muss eben langsam wachsen, wenn das Bett das nächste ist, wo man sich trifft. Das geht nicht gut auf die Dauer. Wir haben gemeinsame Ziele gehabt. Wenn etwas war, wurde besprochen. Gab keine Alleingänge.
Grundsatz war, keinen Abend ins Bett zu gehen, ohne sich vertragen zu haben.
Ja, das auf jeden Fall. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Vielleicht kennen Sie das Sprichwort. Und auch mal den Mund halten können. Man muss nicht immer gleich eine Antwort parat haben. Den guten Willen, den muss man natürlich mitbringen. Ich hatte schon oft gesagt, ich würde ihn heute wieder nehmen.
Ihr habt gemerkt, der Mann hat nur noch geredet, wenn es nötig war. Aber gut. Was kann man also mitnehmen, wenn man einmal weitermacht? Für die, die noch nicht verheiratet sind und irgendwann heiraten wollen und jemanden finden, wo sie denken, der passt, sich gut auf die Ehe vorbereiten. Jerry Lewis, der Komiker, hat einmal etwas Schönes gesagt, ein Zitat. Es gibt sicher viele Gründe für die Scheidung. Der Hauptgrund ist und bleibt die Hochzeit. Also, er hat nicht ganz Unrecht. Es ist wirklich auch sinnvoll, sich zu überlegen, wen heirate ich da? Passt der zu mir? Allen, die heiraten wollen, wirklich macht einen Ehevorbereitungskurs, geht zu Team F oder wer die anbietet. Da werden so Kernthemen durchgegangen und man schaut dann, ob es sein kann. Man muss leider sagen, manche Ehe wird mit sehr viel Naivität begonnen und darum kann ich das empfehlen. Das zweite wäre, die eigene Ehe stark machen. Der beste Schutz für eine Ehe ist, wenn beide abhängig bleiben von Jesus, dann ist das wie der Bergpredigt, dann werden wir von Jesus geprägt, dann kann ich friedfertig sein, dann kann ich vielleicht auch sanftmütig mit dem anderen umgehen. Der beste Schutz ist wirklich, immer wieder diese Abhängigkeit für Jesus zu suchen. Dann zu wissen, Ehe ist keine sentimentale Romantik, eine Ehe ist schön, aber sie ist auch Kampf. Da eben zwei Menschen zusammenkommen, die sehr verschieden sind, wird das so sein. Zu einer Ehe gehört regelmäßiges Gespräch, Vergebung, miteinander beten. Man muss auch lernen, einander zu dienen. Und vielleicht ist es dann so, wie auf diesem Bild, mein Mann und ich mögen genau die gleichen Dinge, aber er hat 30 Jahre gebraucht, bis er es kapiert hat. Manches in der Ehe gleicht sich dann auch an, schleift sich auch ein und das ist auch in Ordnung. Das ist vollkommen gut. Und eins möchte ich euch mitgeben, wenn ihr eine gute Ehe habt, besucht auch so mal ein Eheseminar oder fahrt mal zusammen weg, tut was Gutes. Und wenn es schwierig wird, wartet nicht zu lange, sondern geht in die Seelsorge, sucht euch einen guten Seelsorger, ein Ehepaar vielleicht, wo ihr hin könnt, die mit euch an dieser Problematik arbeiten. Ein drittes, im Krisenfall, versucht erstmal jeden Weg, den es gibt, zur Versöhnung. Also außer euer Leben ist jetzt in Gefahr, das habe ich ja gerade gesagt, wenn es um, wenn ich mich selber schützen muss, weil ich in der Beziehung kaputt, wirklich kaputt gehe, aber sonst, dass man jeden Weg der Versöhnung sucht. Und denen, die gescheitert sind, das Letzte bitte, denen wollte ich heute Morgen kein schlechtes Gewissen machen, weil ich ja gesagt habe, es treffen zwei Sünder aufeinander. Es ist nicht immer einfach. Und falls ihr gescheitert seid, dann braucht ihr Heilung und nicht Verurteilung. Das wollte ich also nicht euch heute verurteilen, sondern wer durch so einen Ehekollaps gegangen ist, wer gelitten hat, der darf auch wissen, dass er zu Jesus kommen darf und dass Jesus einen auch annimmt und vergibt. In Hebräer 10 sagt Jesus diesen Vers, ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Und aus meiner Sicht, wenn man dann sein Teil getan hat, Vergebung gesucht hat, vielleicht ist eine Wiederherstellung möglich, wenn das alles nicht geht, man hat sich scheiden lassen und vor Gott und den Mitmenschen das geklärt hat, darf man sich aus meiner Meinung auch neu verheiraten. Neuer Anfang ist möglich. Zum Schluss, ich habe meinen Ehering um, das gehört sich ja auch so. Mit der Zeit kriegt der Kratzer, da ich immer echte Seife benutze, ist dann manchmal auch Seife dazwischen drin. Leichte Verunreinigung kann ich selber entfernen, wenn Kratzer drauf sind, wenn der matt wird. Was kann ich dann tun? Hausmittel gibt es manchmal. Oder ich gehe zum Goldschmied. Ich habe einen Freund, der ist Goldschmiedemeister. Dem kann ich den bringen, dann sieht er wieder aus wie neu. Und ich möchte euch einfach auch Mut machen. Im übertragenen Sinne kann man das auch mit der Ehe handhaben. Wenn eure Ehe Kratzer und Macken bekommen hat, wenn sie beschlagen ist, wenn ihr den Eindruck habt, ich müsste mal wieder zum Herrn, zum Goldschmied, dann lade ich euch ein zum Schluss der Predigt oder nachher, nach dem Segen, so wollte ich es machen, zu Gott zu kommen. Ich möchte das so mal deutlich machen, wenn ihr in der Ehe, also das hat mal einer meiner Kollegen gemacht, das fand ich sehr eindrücklich, er hat mal so gesagt, wenn eure Ehe 7 Tage die Woche so ist, also wenn ihr aufeinander bezogen seid, wenn ihr euch gegenseitig stärkt und tragt, dann seid Gott dankbar und arbeitet weiter daran, dass eure Ehe so bleibt. Und er hat gesagt, wenn eure Ehe so ist, wenn ihr 7 Tage die Woche nur noch nebenher lebt, nichts Gemeinsames mehr entdeckt, dann bittet Gott, dass er euch verändert. Dann bittet Gott, eure Ehe auf eine andere Basis wiederzustellen, füreinander da zu sein, daran zu arbeiten, nicht damit zufrieden zu sein. Und er hat gesagt, wenn eure Ehe so ist und ihr euch nur noch streitet und aus dem Weg geht und alles schwierig ist, dann habt wirklich den Mut, wie ich schon gesagt habe, eine Beratung aufzusuchen, nicht einfach damit zufrieden zu sein, sondern alles dafür zu tun, um da noch was zu ändern. Ich möchte am Ende des Gottesdienstes, wenn also der offizielle Teil zu Ende ist, wenn der Segen gesprochen wurde, alle Ehepaare, die das möchten, einladen, nach vorne zu kommen und für sich beten zu lassen. Wenn die sagen, unsere Beziehung ist so, vielleicht auch so, ich bin dankbar, lasst euch dafür segnen. Ihr könnt auch kommen, wenn es so ist, aber dann wird wahrscheinlich das Gebet nicht reichen, ohne euch enttäuschen zu wollen, weil man dann dafür arbeiten muss. Aber ich möchte euch Mut machen, die Ehepaare, die es betrifft, oder die sagen, ich möchte gern meine Ehe neu segnen lassen, nach vorne zu kommen. Es werden einige Leute da sein und für eure Ehe beten. Ja, jetzt bleibt mir noch übrig, Amen zu sagen, und ich möchte noch einmal beten. Herr, ich danke dir nochmal, dass es dir nicht darum ging, Menschen, die gescheitert sind, irgendwie ja, schlecht zu machen, sondern dass du gegen diesen Missbrauch hier, der dort gelebt wurde, anzugehen, der du eben deutlich machen wolltest, dass die Ehe ein Bund ist. Und ich danke dir, dass dieser Bund uns ja auch Sicherheit gibt, dass du möchtest, dass wir einen verlässlichen Rahmen haben, in dem wir ja, ein Eheleben gestalten können. Ich danke dir, Herr, dass du an uns arbeiten willst, dass du uns verändern kannst, dass du uns prägen möchtest. Herr, und das wünschen wir uns, dass wir so sind, wie ja, in den Seligpreisungen die Menschen beschrieben werden. Dann wäre wahrscheinlich manches einfacher bei mir, bei uns. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass ja, wir das zulassen, dass wir das suchen. Ich danke dir für die Einladung, die du aussprichst, dass wir uns neu unter deinen Segen stellen lassen dürfen, dass wir Gebet in Anspruch nehmen können. Aber ich möchte dich auch bitten, dass wir nicht bereit sind, einfach, wenn es mal schwierig wird, zu schnell auseinanderzugehen, sondern dass wir bereit sind, diesen Bundesgedanken zu hegen und Versöhnung zu suchen, wo es möglich ist. Hilf du uns dabei, trag du uns dabei, segne du die Ehepaare, segne aber auch die, die einen neuen Anfang erlebt haben, dass sie die Fehler aus der alten Beziehung, die sie vielleicht gemacht haben oder erlebt haben, dieses Mal besser hinbekommen. Und ich danke dir, dass auch das möglich ist. Dass ja, du Menschen an die Hand nimmst, dass du uns an die Hand nimmst und dass du ein Gott bist, der gerne einlädt, dass wir zu dir kommen dürfen. Darum wollen wir dir danken, dich loben und dich preisen. Amen. Und jetzt wollen wir miteinander singen, allein deine Gnade genügt.